Ursula Karl Le Guin. The Dispossessed, Die Enteigneten oder Planet der Habenichtse. Für den Partner. Elftes Kapitel, Uras. Rodaret, die alte Hauptstadt der Provinz Avan, war eine Stadt der tausend Spitzen. Ein Wald von Kiefernwipfeln und über den Kiefernwipfeln ein noch höherer, luftigerer Wald von steinernen Türmen. Die Straßen waren dunkel und eng, feucht, meistens dunstig und unter den vielen Bäumen verborgen. Moos wuchs zwischen den Pflastersteinen. Nur von den sieben Flussbrücken aus waren die Spitzen der Haustürme zu sehen. Einige waren mehr als 100 Meter hoch, andere glichen Schößlingen ins Kraut geschossenen, normalen Häusern. Einige waren aus Stein, andere aus Porzellan, Mosaik, bunten Glasscheiben, Kupfer, Zinn oder Goldplatten, überladen mit Verzierungen, zart, glitzernd. In diesen sinnverwirrenden, bezaubernden Straßen hatte seit 300 Jahren, seit seiner Gründung, der Uhrastirat der Weltregierung seinen Sitz. Daneben hatten sich in Rodaret, nur eine Autostunde von New Essaya und dem Sitz der Nationalregierung entfernt, zahlreiche Botschaften und Konsulate des RWG angesiedelt. Die terranische Botschaft des RWG war in einer Wasserburg zwischen der Schnellstraße nach Nio und dem Fluss untergebracht, von der nur ein einziger gedrungener Turm mit quadratischem Dach und schlitzförmigen Seitenfenstern aufstieg, die wie zusammengekniffene Augen aussahen. Die Burgmauern hatten schon 1400 Jahre lang dem Wetter und allen Waffen getrotzt. An der Landseite war sie von dunklen Bäumen dicht umgeben, eine Zugbrücke lag über dem Burggraben. Jetzt war die Zugbrücke herabgelassen, die Tore standen weit offen. Der Burggraben, der Fluss, das grüne Gras, die schwarzen Mauern, die Flagge hoch oben auf dem Turm, all das schimmerte im Dunst, als die Sonne durch den Flussnebel brach und die Glocken in den Türmen von Rodaret endlos und unbeschreiblich harmonisch die siebente Stunde einläuteten. Der Angestellte an der hochmodernen Rezeption der Burg war ganz auf ein ungeheures Gähnen konzentriert. »Wir öffnen erst um 8«, erklärte der Hohl. »Ich möchte den Botschafter sprechen.« »Der Botschafter frühstückt gerade. Sie müssen sich einen Termin geben lassen.« Damit rieb sich der Angestellte die tränenden Augen und war erst dann in der Lage, den Besucher wirklich deutlich zu sehen. Er erstarrte, klappte ein paar Mal lautlos mit den Kiefern und fragte, »Wer sind Sie? Wo? Was wollen Sie?« »Ich möchte den Botschafter sprechen.« »Augenblick«, sagte der Mann im reinsten Nyoti-Akzent, die Hand, ohne den Blick von dem Besucher zu wenden, nach einem Telefon ausstreckend. Im selben Moment hielt ein Wagen zwischen dem Tor an der Zugbrücke und dem Eingang zur terranischen Botschaft. Mehrere Männer stiegen aus. Die Metallverzierungen ihrer schwarzen Mäntel glitzerten im Sonnenlicht. Zwei weitere Männer hatten die Halle gerade vom Haupttrakt des Gebäudes her betreten, fremdartig aussehende, fremdartig gekleidete Männer, in ein Gespräch vertieft. Scheweck eilte an der Rezeption vorbei auf sie zu. »Helfen Sie mir«, sagte er. Verblüfft sahen sie ihn an. Einer von ihnen wich stirnrunzelnd zurück. Der andere blickte an Scheweck vorbei zu den Uniformierten hinüber, die jetzt in die Botschaft eindrangen. »Hier herein«, sagte er kurz, ergriff Scheweks Arm und schloss sich mit ihm in einem kleinen Nebenbüro ein. Nur zwei Schritte und eine einzige Geste so schnell und fließend wie bei einem Balletttänzer. »Was ist los? Sind Sie aus New Essaya?« »Ich möchte den Botschafter sprechen. Gehören Sie zu den Streikenden?« »Scheweck. Mein Name ist Scheweck von Anaris.« Die Augen des Fremden funkelten klar und intelligent in dem pechschwarzen Gesicht. »My God«, flüsterte der Terraner und dann auf Jotisch, »wollen Sie hier um Asyl bitten?« »Ich weiß nicht. Kommen Sie mit, Dr. Scheweck. Sie müssen sich erst einmal irgendwo hinsetzen.« Sie gingen durch Korridore, über Treppen, die Hand des schwarzen Mannes ständig an seinem Arm. Leute versuchten, ihm die Jacke auszuziehen. Er wehrte sich aus Furcht, Sie könnten hinter dem Notizbuch in seiner Hemdtasche her sein. Irgendjemand sprach mit Autorität in einer unbekannten Sprache. Jemand anders sagte ruhig, alles in Ordnung. Er will nur feststellen, ob sie verletzt sind. Ihre Jacke ist voller Blut. Ein anderer Mann, sagte Scheveck, das Blut ist von einem anderen Mann. Mühsam richtete er sich auf, obwohl sich alles in seinem Kopf drehte. Er lag in einem großen, sonnenhellen Zimmer auf einer Couch. Anscheinend war er ohnmächtig geworden. Um ihn herum standen zwei Männer und eine Frau. Verständnislos starrte er sie an. »Sie sind in der terranischen Botschaft, Dr. Scheveck. Auf terranischem Territorium. Sie sind hier absolut sicher. Sie können hier bleiben, solange Sie wollen.« Die Haut der Frau war gelblich-braun, wie eisenhaltige Erde, und haarlos, bis auf den Kopf. Nicht rasiert, sondern tatsächlich haarlos. Ihre Züge waren sonderbar kindlich, kleiner Mund, flache Nase, Augen mit langen, schweren Lidern, Kinn und Wangen rundlich, mit Fettpolstern. Ihre ganze Figur war rundlich, zierlich, kindhaft. »Sie sind hier in Sicherheit«, wiederholte sie. Er versuchte zu sprechen, konnte es aber nicht. Einer der Männer legte ihm behutsam die Hand auf die Brust und sagte sanft, »Legen Sie sich hin.« Er legte sich zurück, flüsterte aber noch einmal, »Ich möchte den Botschafter sprechen.« »Ich bin die Botschafterin«, sagte die Frau. »Keng ist mein Name. Wir freuen uns, dass Sie zu uns gekommen sind. Hier sind Sie sicher. Bitte ruhen Sie sich jetzt ein wenig aus, Dr. Scheveck. Unterhalten können wir uns später. Das hat keine Eile.« Ihre Stimme hatte einen seltsamen Ton. Eine Art Singsang lag darin, aber sie war ebenso rauchig wie Takwas Stimme. »Takwa«, sagte er in seiner Heimatsprache, »ich weiß nicht, was ich tun soll.« »Schlafen«, antwortete sie, und er schlief.